Webwelle. Der Campus Talk.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Webwelle. Mein Name ist Paul Bickhoff und ich darf euch heute durch diesen Campus Talk führen. Für unseren heutigen Podcast darf ich Herrn Professor Dr. Matthias Hartmann vom Technologiecampus Hutturm hier bei uns im Studio begrüßen. Hallo Herr Hartmann, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, um uns in Deggendorf zu besuchen. Heute geht es darum, den Technologiecampus in Hutturm ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen und zu gucken, was passiert da überhaupt. Ein Technologiecampus ist eine Forschungseinrichtung, wo Experten in Zusammenarbeit mit Firmen Speziallösungen entwickeln. Das heißt, es ist so eine Kombination aus wissenschaftlicher Forschung und Anwendung. Herr Hartmann, Sie sind Campusleitung des Technologiecampus in Hutturm. Ich würde Sie bitten, sich kurz einmal bei unseren Hörern vorzustellen.
Ja, sehr gerne. Freut mich, dass ich Ihnen da heute ein bisschen unsere Aktivitäten näher bringen darf. Matthias Hartmann, mein Name. Darf eben den Campus organisieren in Hutturm, den es jetzt gibt seit August 2019. Da haben wir diesen Standort eröffnet und wir sind da sehr, sehr agil und aktiv gestartet. Da haben wir eine ganze Bandbreite von Themen aufgemacht. Dreht sich alles rund um Kunststoffe und faserverstärkte Kunststoffe mit Schwerpunkt Simulation, also Modellierung.
Welche Tätigkeitsfelder umfasst dann der TC Hutturm?
Wir haben das in vier fachlich-technische Säulen gegliedert. Virtuelle Fertigung, das ist die Prozesssimulation, also Abbildung, virtuelle Abbildung von Fertigungsprozessen. Dann haben wir den Bereich Leichtbau, Leichtbaustrukturen auf der einen Seite, was man jetzt mit Materialien realisieren kann, also Faserverstärkung, insbesondere Endlosfaserverstärkung in Kunststoffen, aber auch das Thema, das Material dorthin bringen, wo man es braucht. Da gehört die Strukturtopologieoptimierung mit dazu. Dann haben wir den Bereich smarte Fertigung. Dort docken wir an die Methoden aus der künstlichen Intelligenz an, sozusagen Daten auszuwerten und zu nutzen, um über einen gegebenen Fertigungsprozess einfach mehr Informationen zu haben. Dort spielen wir auch Daten aus der Simulation mit ein. Da haben wir als vierten Bereich noch das Thema Nachhaltigkeit. Dort haben wir als Schwerpunkt eigentlich Recycling-Technologien für Kunststoffe.
Welchen Nutzen hat dann diese Forschung quasi, diese ganzen Tätigkeitsfelder für die Gesellschaft? Also wie wirkt sich das jetzt auf das alltägliche Leben aus?
Auf das alltägliche Leben. Ich denke, wir leisten da auch einen Beitrag, um insgesamt nachhaltiger zu werden. Wenn man ein Projekt, was eigentlich eine Kombination ist aus der virtuellen Fertigung und dieser smarten Fertigung, mal unser nehmen, das Projekt Smart 3D. Dort geht es darum, den Ausschuss zu reduzieren. Bei dieser Kleinserienfertigung im Kunststoff 3D-Druck haben wir oftmals Abweichungen, die insbesondere bei hohen Qualitätsanforderungen dazu führen, dass das Bauteil Ausschuss wäre. Wir arbeiten da mit dem Technologiecampus Grafenau und mit der IB Mur GmbH an einer Lösung, um Daten im Prozess zu erfassen, mit Sensoren, mit einer Thermokamera und so weiter, diese Daten in eine Plattform einzuspielen und zusätzlich eben Daten aus der Prozesssimulation mit anzudocken und die im Nachgang dann derart auszuwerten, dass wir jederzeit wissen, sind wir innerhalb der Toleranz oder sind wir draußen? Und sobald sozusagen diese Ampel auf Rot springen würde, muss im Nachgang dann überlegen, und das wäre ein weiteres Anschlussprojekt, wie wir dann im Prozess noch nacharbeiten können. Beispielsweise, indem wir Teile des Bauteils nochmal aufschmelzen, nachkonsolidieren und somit eben dann Fehler ausmerzen, direkt im Prozess.
Das heißt, diese ganzen Daten, die sammeln Sie dann, um letzten Endes das Material zu reduzieren, was weggeschmissen werden würde.
Ganz genau, dort wär da sozusagen das übergeordnete Ziel, den Ausschuss zu reduzieren. Mhm. Was auf der einen Seite natürlich für die produzierenden Betriebe ein wirtschaftlicher Vorteil ist, zum anderen natürlich weniger Abfall produziert. Die anderen Themen, die direkt jetzt im Bereich Nachhaltigkeit, Recycling-Technologien verortet sind, drehen sich beispielsweise um die Aufbereitung von Rohren aus dem Hausbau. Das sind so Verbundrohre, also Trinkwasserleitungen, die bestehen aus Polyethylen und einem quervernetzten Polyethylen, was dann wie ein Duromer funktioniert, also kann nicht mehr aufgeschmolzen werden und dazwischen ist so eine Aluminium-Sperrschicht. Also im Prinzip ein Komposit bestehend aus drei Materialien, die muss man zunächst mal auseinander separieren und dann besteht eben die Problematik, dieses quervernetzte Polyethylen wieder aufzubereiten. Und da sind wir gerade dran, eine Technologie zu beforschen, mit der wir über Einkopplung von Ultraschall letztendlich gezielt diese Quervernetzungen wieder aufbrechen wollen und damit eben letztendlich wieder ein normales, in Anführungszeichen, Polyethylen gewinnen, was man wieder aufbereiten kann und wieder neu, in einer neuen Verwendung zuführen kann.
Das heißt, letzten Endes entsteht durch Ihre Arbeit weniger Müll. Wenn man jetzt an den Hausbau denkt, das ist ja unglaublich, was man da an Rohren und Leitungen hat und so weiter. Man muss ja gerade, wenn man an die Zukunft jetzt denkt, irgendwie Möglichkeiten finden, wie kann ich das irgendwie nur recyceln, sodass das wirklich passt und so wenig wie möglich Müll entsteht. Und quasi da sind so Ihre Ansatzpunkte, wo Sie jetzt hergehen und sagen, okay, was kann ich jetzt machen, dass das weniger Müll wird letzten Endes und dass ich das Material auch wiederverwenden kann.
Insbesondere die Wiederverwendung steht da im Vordergrund. Wir haben noch ein anderes, kleineres Projekt, das wir derzeit bearbeiten, wo wir direkt Abfallfraktionen, die vom Wertstoffhof letztendlich bekommen, also vom ZAW an dieser Stelle, aufbereiten, nochmal homogenisieren im Extruder und dann wieder neue Folien draus machen wollen. Das ist ein kleines Projekt, was in Zusammenarbeit mit der Firma Bachel stattfindet. Also direkt sozusagen aus Abfallfraktionen, aufbereiteten Abfallfraktionen, wieder neue Folien zu generieren, die halt dann im Bau beispielsweise eingesetzt werden können.
Okay, Ja, interessant. Ich hätte nur eine ganz blöde Frage. Warum überhaupt Kunststoff? Also was macht Kunststoff überhaupt so interessant, um den jetzt überall einzusetzen, beziehungsweise dass er überhaupt zum Einsatz kommt?
Ja, Kunststoff hat eine ganze Bandbreite von interessanten Eigenschaften. Das eine ist, dass man die Flexibilität von einem Kunststoff in weiten Bereichen einstellen kann. Denken Sie an Dichtungen. Dort braucht man ganz weiche Materialien, um eben die Oberfläche abzuformen und letztendlich ja, Medien sozusagen draußen zu halten. Bei strukturellen Anwendungen braucht man entsprechend steife Materialien, tragfähige Materialien. Wenn man da sozusagen an ganz andere Range da denkt, bei den Epoxidharzsystemen, das wären so die Hochleistungskunststoffe, die eben auch in der Luft- und Raumfahrt zum Einsatz kommen, um letztendlich mit faserverstärkten Kunststoffen dann wirklich höchst performante Strukturen darzustellen. Das ist so die ganze Bandbreite letztendlich der Flexibilität. Im Sinne der Steifigkeit kommt eine ganze Bandbreite von anderen Eigenschaften noch mit dazu, beispielsweise Medienbeständigkeit und so weiter. Bei den Thermoplasten, Vorteil, man kann die eben wiederverwenden, weil sie aufschmelzbar sind. Problematik dabei ist die Durchmengung oftmals und die Kontamination mit Störstoffen bzw. Additiven. Aber letztendlich diese Vielseitigkeit des Werkstoffs, der macht den eigentlich derart attraktiv, weil er an diverse Einsatzmöglichkeiten angepasst werden kann.
Das heißt, ich habe jetzt als, wenn man jetzt mehrere Unternehmen anschaut, brauchen die einfach andere Arten von Kunststoff für ihre Produkte und deswegen macht es letzten Endes Kunststoff so interessant, weil ich es einstellen kann, für was ich, je nachdem, was ich brauche, Härte etc., kann ich einstellen, hey, ich will das und das Ergebnis haben und deswegen ist Kunststoff so als Material so interessant, weil wenn man jetzt an Holz denkt, ist jetzt da wahrscheinlich nicht so cool, um irgendwelche Rundungen zu machen, im Auto zum Beispiel. Also ist jetzt da ein blödes Beispiel, aber letzten Endes kann man sich nicht vorstellen einfach.
Das ist gar kein blödes Beispiel. Also die Formgebung ist natürlich noch ein ganz anderer Punkt. Also die Designfreiheit, die man mit diesen Materialien hat, auch dem Herstellprozess letztendlich zu verdanken. Aber der Hauptpunkt, würde ich sagen, sind die einstellbaren Eigenschaften oder die an eine gegebene Funktion anpassbaren Eigenschaften.
Wir haben ja gerade schon den Kunststoff so ein bisschen aus ökologischer Sicht beurteilt, eben, dass sie da eben schauen, dass man so den Ausschuss von 50% auf 5% reduziert. Ich frage mich halt die ganze Zeit nur, sind Alternativen in Sicht? Also ich habe gerade was gesehen von Porsche oder auch andere Autohersteller wie BMW oder Mercedes, probieren jetzt als Alternative eben Hanfplastik im Auto zu verwenden. Wie sehen Sie das mit den Alternativen? Auf was könnte man umsteigen?
Also ich denke mal, und das ist auch der Grund, warum wir dort jetzt den Fokus gesetzt haben, aktuell ist der wichtigste Punkt, dass man die Materialien, die im Einsatz sind, wiederverwendet. Reines, wenn man die ökologische Bilanz da betrachtet, ist das das absolut Sinnvollste. Mhm. Dass man an der einen oder anderen Stelle auch Kunststoff reduziert, ist ein anderer Punkt. Und die Abfallvermeidung wäre ja sozusagen Prio 1, wenn man sich da so die Maßgaben auch der EU ansieht, weniger Abfall produzieren.
Ja.
Inwiefern das jetzt, was Sie angesprochen haben oder was in diese Richtung geht, biobasierte Kunststoffe dann am Ende wirklich sozusagen in diesem breiten Einsatz möglich sind, steht für mich ein bisschen außer Frage. Mhm. Das eine ist der Ressourcenverbrauch eben, um diese biobasierten Kunststoffe herzustellen. Das andere ist das Verhalten und der Zersetzung. Also man unterscheidet ja biobasierte und biodegradierbare Kunststoffe, wobei es auch biodegradierbare Kunststoffe gibt, die aus Erdölderivaten hergestellt werden, aber grundsätzlich biobasiert, das heißt aus nachwachsenden Rohstoffen, und biodegradierbar heißt, zersetzt sich in der Umwelt. Und zum Teil werden eben bei diesen biodegradierbaren Kunststoffen dann andere Stoffe, gasförmige Stoffe, Methan, beim Zersetzen frei, was auch wieder einen ökologischen Footprint bedingt. Und deswegen fahren wir die Strategie, dass wir eben die ganzheitliche Betrachtung machen wollen, also den Footprint letztendlich von der Entstehung des Materials bis zur letztmaligen Nutzung, und dass man damit eine ehrliche Datenbasis auch schafft, mit der man dann auch wirklich, naja, nachhaltige Entscheidungen im wahrsten Sinne des Wortes treffen kann.
Das heißt, Sie fangen eigentlich direkt von vorne an. Sie verfolgen den Ansatz, weniger Müll.
Ja, Material einzusparen,
beziehungsweise nicht in allen Anwendungen
und nicht den Kunststoff nicht in dieser Breite zu nutzen. Das wäre der Ansatz, wo man den größten Hebel hat. Mhm. Auf der anderen Seite, ich meine, die Annehmlichkeiten, die der Kunststoff bietet, die sind natürlich schon toll, und es sollte am Ende des Tages auch das Bewusstseinsübergehen im Sinne von, wo braucht man wirklich einen Kunststoff?
Ja.
Aber wenn Sie jetzt auch an, ich meine, die Verpackungen sind immer so im Kreuzfeuer. Mhm. Kunststoffverpackung hat viele Vorteile. Erstens mal die lebensmitteltechnischen Anforderungen, denen es hervorragend genügt. Zweitens sind diese Verpackungen sehr leicht und sparen damit auch wieder letztendlich Treibstoff beim Transport beispielsweise. Die Lebensmittel halten länger und so weiter. Und das ist auch ein Aspekt, den man natürlich da zu Felde führen kann, wobei man sicherlich sehr gut auch dort reduzieren kann. Mhm. Aber es gibt sicherlich Bereiche, wo man sinnvollerweise auch den Kunststoff zum Einsatz bringt. Und dort geht es meiner Meinung nach Stand heute vor allen Dingen darum, den Abfall, den wir haben, sinnvoll wieder zu verwenden. Und da geht es um die Aufbereitungstechnologien.
Ich würde nur gern den TC Huttom so ein bisschen genauer anschauen. Jetzt haben Sie unterschiedliche Projekte ja schon ein bisschen aufgezeigt. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, welche Labore beziehungsweise welche Laborausstattung Ihren Mitarbeitern zur Verfügung stehen, um an diesen Projekten eben zu arbeiten. Also was braucht man da dafür? Was kann ich mir da vorstellen, wenn man jetzt sagt, okay, Datenanalyse, sicherlich Rechner, aber welche Gerätschaften gibt es da eigentlich so?
Was wir für alle Materialmodelle, die wir da verwenden, sowohl jetzt in der Prozesssimulation als auch in der Struktursimulation, brauchen, sind Tests an Proben. Wir machen beispielsweise mechanische Tests. Wir haben eine Universalprüfmaschine am Standort, die bis 100 Kilonewton Last aufbringen kann und bis 100 Hertz auch sozusagen Schwinglasten aufbringen kann, wo man beispielsweise eben das Zeitstandverhalten im Sinne der Schwingfestigkeit abprüfen können. Da haben wir ein analytisches Labor, so nennen wir es zumindest, wo wir diverse physikalische Eigenschaften von Kunststoffen oder Faserverbundkunststoffen betesten können. Da nehme ich Scanning-Calorimetry, wäre da zum Beispiel zu nennen, wo man Wärmestrom in eine ganz kleine Probe misst, und dort kann man beispielsweise die Wärmekapazität und deren Veränderung über der Temperatur charakterisieren. Man kann aushärtete Enthalpien und den Wärmestrom, der bei einer Aushärtereaktion da stattfindet, kann man messen, und damit gehen wir letztendlich wieder in Modelle, und über diesen Input bilden wir dann eben für einen beliebigen Prozess letztendlich das dann ab.
Und wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Sie wollen einen Prototypen herstellen, haben Sie dann auch 3D-Drucker zum Beispiel, um jetzt was kurz und schnell auszudrucken, sage ich mal?
Auch das. Wir haben einen 3D-Drucker, aber eigentlich gar nicht so sehr wegen der Fertigungstechnologie, sondern wegen der Instrumentierung. Wie angesprochen, da haben wir ein Prozessmonitoring-System aufgebaut mit einer Thermokamera, einer Tiefenkamera, diversen Temperatursensoren, auch einem Feuchtesensor. Und da erfassen wir die Daten während dem Druck und spielen die in diese Plattform ein. Dient natürlich auch dazu, schnell Prototypen auszudrucken. Wir haben beispielsweise ein Projekt, wo wir uns das Interface, also den Übergangsbereich zwischen einer Beschichtung und einem 3D-gedruckten Bauteil ansehen. Also die Anhaftung, um die geht es uns letztendlich von dieser Beschichtung auf den Kunststoffbauteil. Und da haben wir so ein Universal-Prüf-Setup entwickelt, was modular ist, wo wir verschiedenste Eigenschaften dieses Interfaces abprüfen können, einen Kopfzugversuch beispielsweise machen können oder die Querschubfestigkeit testen können.
Das heißt, Sie machen alles quasi in-house und sind da eigentlich gar nicht angewiesen auf irgendwelche anderen Maschinen?
Ich glaube, die wesentlichen Aspekte können wir da bespielen und je nach Anlassfall, also projektbezogen, konstruieren wir uns halt dann die Vorrichtungen sozusagen selbst. Im Projekt PowerCube zum Beispiel geht es um flexible Kohlefaserstrukturen und dort sind wir es dabei, also einen Biegeprüfstand letztendlich aufzusetzen. Prüfstand ist übertrieben, das wird ein Einsatz werden für unsere Universalprüfmaschine. Also ein kleiner Einsatz, der irgendwo eine Abmessung von so 20, 30 Zentimeter hat, mit denen wir dann eben das Verhalten von solchen Kompositen, eben Kohlefaser mit einer weichen Matrix, letztendlich für sehr große Biegungen, also sehr, sehr große Krümmungen letztendlich untersuchen können.
Ja, von dem Projekt, da habe ich schon mal drüber gelesen. Ich würde da gern noch mal genauer drauf eingehen. Und zwar geht's da ja drum, diese Struktur, also eine große Struktur letzten Endes, in einen kleinen Würfel zu packen. Können Sie da noch mal genauer drauf eingehen? Weil das habe ich wahnsinnig spannend gefunden, wie ich das im Internet gefunden habe und habe mir gedacht, hä, wie geht das denn?
Sehr gerne. Ja, zusammen mit einem Firmenpartner, der das an dieser Stelle organisiert, Deployables Cubed, haben wir da ein Konzept entwickelt. Grundsätzlich sind diese Raumfahrtstrukturen mit Gelenken versehen, sodass man eben einen Falten realisieren kann. Und unsere Idee war es, dass wir ein durchgehendes Faserbett sozusagen benutzen, also wie ein Gewebe, wie können Sie sich vorstellen, wie bei einem T-Shirt oder einem Pulli, gewebeartig sozusagen verwirkt, diese Fasermaterialien, die sind zunächst trocken und dann geben wir da verschiedene Matrizen mit rein, also unterschiedliche Kunststoffe, an der einen Stelle einen in Anführungszeichen harten Kunststoff, Epoxidharzsystem, wo wir dann eben steife Bereiche haben und an anderen Stellen geben wir dann Elastomer rein, an dieser Stelle ein Silikon und dort generieren wir dann weiche Bereiche. In Verbindung mit so einer Falttechnologie, Origami letztendlich, erzeugen wir dann eine Struktur, wo wir eben überall dort, wo wir die Gelenke realisieren wollen, eine Silikonmatrix haben und überall dort, wo später die Solarzellen auf diesem Sonnensegel installiert werden, die in Anführungszeichen harten Bereiche haben. Und mit dieser Origami-Faltweise kann man eben dann ein Sonnensegel mit einer Abmessung von einmal einem Meter zusammenfalten in ein Volumen, das kleiner ist als 10 mal 10 mal 10 Zentimeter.
Ja, das ist der absolute Hammer. Also das, wie ich das gesehen habe, habe ich echt gedacht so, wow.
Ja, ist schon toll. Also das Spannendste war der initiale Verifikationsversuch. Wir haben einen kleinen repräsentativen Demonstrator gebaut mit ungefähr einem halben Meter Kantenlänge und haben den verschnürt und haben den dann ins Flüssigstickstoffbad gegeben und dabei knapp minus 200 Grad eben dann abgekühlt, rausgeholt und haben dann kontaktlos die Temperatur gemessen, wann eben dieser Entfaltungsprozess startet, also auf dem Boden unter Schwerkrafteinwirkung. Und ja, die Struktur ist so bei minus 20, minus 10 Grad ungefähr aufgegangen und am Ende war das Ding komplett entfaltet. Also es war schon ein tolles Erlebnis, wenn man sieht, dass das am Ende dann auch tatsächlich funktioniert.
Ich bin jetzt Student der THD. Wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre gerne bei einem Ihrer Projekte dabei, Was müsste ich tun, um bei Ihnen mitzumachen? Also gibt's Bachelor- oder Masterarbeiten oder Praktika bei Ihnen am Campus?
Wir haben eine ganze Bandbreite an Abschlussarbeiten ausgeschrieben, sowohl jetzt für Bachelor- als auch für Masterarbeiten. Im Regelfall gestalten wir das derart, dass sozusagen das Grundarbeitspaket als Bachelorarbeit bearbeitbar ist und für einen Master gibt es dann irgendwo noch ein Add-on. Die Abschlussarbeiten sind in den allermeisten Fällen direkt angedockt an laufende Projekte oder Projektideen, die wir gerade in der Ausarbeitung haben. Abseits jetzt von den Abschlussarbeiten sind auch studentische Hilfskräfte, die unterstützen in den Projektarbeiten, sehr, sehr gern gesehen. Also wenn Sie da Interesse haben, jederzeit gerne, melden Sie sich da bei uns. Wir freuen uns drauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
Sehr cool. Also das Gespräch war sehr, sehr angenehm, war sehr spannende Projekte. Ich wünsche Ihnen sehr, sehr viel Spaß und viel Erfolg nur für die Projekte. Und ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und verabschiede mich bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt gesund.
Vielen Dank an Sie und das Gleiche.